Hallo und guten Abend, sagt Jens Kirsten. Heute zu Gast ist der Schriftsteller Hubert Schirneck. Herzlich willkommen, Hubert.
Hallo Jens.
Unsere heutige Sendung verbindet sich zu einem gewissen Teil, jedoch nicht ausschließlich, mit der letzten, in der es auch um das Thema Fußball in der Literatur ging. Doch davon später mehr. Hubert Schirneck wurde 1962 in Gera geboren und lebt als freiberuflicher Autor in Weimar. Er hat für seine Arbeit mehrere Preise erhalten, unter anderem den österreichischen Staatspreis für Kinder- und Jugendliteratur, den Niederrheinischen Literaturpreis und das Thüringer Literaturstipendium Harald Gerlach des Freistaats Thüringen. Doch bevor ich mehr über ihn als Dichter sage, liest er erst einmal ein Gedicht und ich lese dazu einen kurzen Text, den ich für unsere Thüringer Anthologie geschrieben habe, die 2014 bis 2017 in der Thüringer Allgemeinen erschien und die inzwischen auch als Buch vorliegt.
Das Gedicht heißt »Ein Gedicht, das ich gern geschrieben hätte«. Es ist von einem oberkrainischen Bauern. Er schrieb es, während seine Kuh kalbte. Er besaß nur diese eine Kuh und deshalb war dieser Moment so wichtig für ihn. Die Kuh schwitzte und wartete auf ihr Kind, und er saß daneben mit einem leeren, weißen Blatt im Kopf. Es war ein visionäres Gedicht. Es war ganz kurz und genauso wichtig wie Kinder, die zur Welt kommen. Es lautete: Das Kalb lag richtig und ich brauchte nicht einzugreifen.
Dazu mein kurzer Text. Hubert Schirneck gehört zu den bedeutendsten deutschsprachigen Kinderbuchautoren der Gegenwart. Zudem ist er ein exzellenter Lyriker, der in seinen Gedichten eine ganz unverwechselbare Sprache entwickelt, in der sich philosophisches Denken mit poetischer Leichtigkeit paart. Er arbeitet dabei nicht selten mit Begriffen, die sich in unserer Alltagswelt abgenutzt haben und in den Bereich des Banalen abgedriftet sind. In seinen Gedichten hebt Schirneck sie jedoch auf und setzt sie in einen neuen Kontext, der sich auf den ersten Blick nicht immer erschließt. Indem er das Alltägliche auf eine philosophische Ebene hebt, fordert er die Leser seiner Gedichte zum Nachdenken über das Wesen des Menschen heraus. Im Gedicht, das ich gern geschrieben hätte, holt er sie buchstäblich auf den Boden der Tatsachen zurück. Hinter dem einfachen Gedicht im Gedicht lässt sich das Ideal einer Welt herauslesen, die in unserer Wirklichkeit alles andere als einfach ist. Der von Schirneck beschworene Moment des Innehaltens wird von poetischer Spannung getragen, um am Ende durch die Erkenntnis des Lesers gebrochen zu werden, dass der Weg zum Glück nicht eben und es selbst meist nicht von Dauer ist. Schirneck begegnet der Trostlosigkeit dieses Gedankens mit fein dosiertem, hintergründigem Humor. Im scheinbar Unscheinbaren zeigt der Dichter dem Leser Wege auf, der Resignation zu entgehen und sich mit der ihn umgebenden Welt auseinanderzusetzen. Sein Denken ist weltoffen, grenzüberschreitend und humanistisch. Auch einer der Begriffe, der sich in unserer Alltagssprache stark abgenutzt hat. Die Stärke von Hubert Schirnecks Gedichten beweist sich in seiner Kunst, diese von allem überflüssigen Ballast zu befreien und auf das Wesentliche zu reduzieren. Im vorliegenden Gedicht gelingt ihm das beispielhaft. Ja, vielleicht liest du einfach noch ein oder zwei Gedichte, die jetzt nicht genau so sind, sondern vielleicht auch ganz anders.
Ja, ich habe noch eins mitgebracht, das etwas länger ist. Ein Gedicht nach Feininger, nach einem Bild von Feininger. Das Gedicht heißt »Die Zeitungsleser«. Kurz vor sieben und die Hausmeister der Schulen und der Museen und der Kirchen eilen dahin. Wegweisend und spaltenreich die Wahrheit. Manchmal dient sie uns, manchmal dienen wir ihr noch, bevor sie Feuer fängt. In die Nachbarstädten fallen die guten Ideen vom Himmel. Es regnet Goldmünzen, es schneit Zuversicht. Ein irrsinnig guter Glaube legt sich als Tau auf die Wiesen. Auf dem Pflaster klappert unser verwegenes Wissen und spricht das Urteil über uns selbst. Hut hoch und Abgrund tief. Kurz vor sieben, mein Herr, und in den Stuben brennen die Bücherregale. aus den Häusern türmen die zerstrittenen Untermieter Anstand und Glück. Einer rennt nach links, einer nach rechts, um eilig die Himmel zu löschen.
Und vielleicht liest du noch eins?
Okay, ich habe noch ein Gedicht zu einem anderen Bild von Lionel Feininger. Das Gedicht heißt Der rote Geiger. Musik, ach ja, das war doch Schönheit und Begierde und Trost. Das war doch das Alles in Allem, das Unumkehrbare. Das war doch ein Lichtviereck in deinem Auge zu erzeugen. Das war doch nichts Geringeres als das Schweigen des Todes und der Geburt. In dieser Reihenfolge. Das war doch ein neuer Hut, ein Forthohler, der harmlos auf einem Mäuerchen saß. Das war systolisch, vollkommen unsagbar. Wehmut, Ohrenbetäubung. Eine gesprungene Saite, ein sich blähender Frack.
Wir spielen jetzt erstmal eine Musik. Du hast wie immer unsere Studiogäste oder unser Studiogast die Musik des heutigen Abends ausgewählt. Und am besten sagst du selber was, denn genau. Es wird um einen gehen und nicht um viele.
Genau, das sind kurze Klavierstücke, teilweise etwas absurde Klavierstücke, absurd wirkende von Francis Poulenc, ein französischer Komponist, 1899 geboren, der auch viel mit den Surrealisten in Paris zusammengehockt hat und mit denen zusammengearbeitet hat. Interessant ist auch, dass eins seiner Stücke, der hat so endlos Stücke geschrieben. Und eins dieser Stücke kommt in einem Film von Hitchcock vor, Cocktail für eine Leiche. Da gibt es eine Szene, wo einer am Piano sitzt und halt so ein endlos Stück spielt. Und das ist von Poulenc. Und ich bin auch durchs Radio auf ihn gekommen. Ich habe mal für den RBB vor langer Zeit ein Radio-Essay geschrieben. Und als ich den bekommen habe, dann auf CD, war das mit der Musik von Poulenc unterlegt. Und das fand ich absolut passend. Ich kannte den vorher nicht und war gleich ganz begeistert.
Wenn ich einen Blick auf deine Veröffentlichung werfe, hast du eigentlich von Beginn an Gedichte geschrieben. Der erste Band müsste von 1998 sein, Was immer uns trägt. Zudem Günter Kunert ein Nachwort geschrieben hat. Daneben Prosa für Erwachsene. Dann vor allem Kinder- und Jugendbücher. Und nicht zu vergessen, auch seit den 1990er Jahren entstandene Arbeiten für den Rundfunk, insbesondere für die Reihe Ohrenbär. Auf die kommen wir vielleicht später noch zu sprechen. Mich würde erstmal interessieren, wie das für dich beim Schreiben war, bevor du etwas veröffentlicht hast. Wann und womit hast du angefangen?
Okay, also der erste Gedichtband, du hattest einen Zahlendreher drin, von 1989, im Herbst ist der erschienen.
Oh, Entschuldigung, und, ja, 1989.
Ja, nee, macht ja nichts. Das war mein allererstes Büchlein und ja, ich habe als Jugendlicher mit Gedichten angefangen und ich hatte dann Kontakt zu Günter Kunert brieflich und hatte ihm natürlich auch Gedichte geschickt, die ihm auch gefallen haben. Und er hat die an einen kleinen Verleger in Bayern weitergegeben. Und so haben wir halt hin und her geschrieben und haben quasi brieflich schon das erste Bändchen fertig gemacht. Ist aber dann erst rausgekommen, als ich schon im Westen war. Ja, also für mich waren es halt am Anfang nur Gedichte, dann kam Kurzprosa hinzu. Also ich habe nicht wie andere Leute mit einem großen Roman angefangen.
Es braucht ja auch nicht unbedingt eines großen Romans, um ein guter Autor zu sein, wie du ja vielfach jetzt schon bewiesen hast. Und du spielst ja nicht nur im Bereich der Kinder- und Jugendliteratur in der vordersten Reihe mit, wenn wir das mal aus der Sicht der Literaturkritik betrachten. Wir reden jetzt nicht über Auflagenzahlen, weil das also im Blick auf Bestseller natürlich im Kinder- und Jugendliteraturbereich sicher noch viel, viel schwerer ist als mit einem Roman. Also das ja. ist ein sehr stark umkämpfter Sektor und die Autorin vom Herrn von Harry Potter, J.K. Rowling, die hat, glaube ich, auch irgendwie Ablehnung von 19 Verlagen bekommen. Also das glaubt man dann hinterher gar nicht mehr. Ne? Also es ist wirklich ein hartes Pflaster, was da beschritten wird. Und natürlich bist du Lyriker, du hast dann der Verleger des kleinen Verlages, das ist Thomas Reche in Passau. Du hast bei ihm dann ja auch noch andere sehr schöne bibliophile Bücher veröffentlicht. Zum Beispiel das Endspiel, in dem der Ich-Erzähler sich in die Fänge eines totalitären Staates verstrickt. Die DDR wird da gar nicht explizit genannt. Das gefällt mir auch sehr gut an dem Text. Es ist für mich einer deiner eindrucksvollsten Texte. Und dieser Ich-Erzähler muss sich also mit diesem System auseinandersetzen. Und es wird dann zum Schluss also nicht über sein Schicksal gewürfelt, aber es geht um ein Schachspiel unter Funktionären, die dann über sein Schicksal entscheiden oder das Spiel entscheidet. Und der Verleger schreibt in der Ankündigung des Buches, dass der Text autobiografische Züge trägt. Bezieht sich das nur auf deine DDR-Vergangenheit? Du bist ja in Gera geboren und in der DDR aufgewachsen. Oder gibt es da noch engere biografische Bezüge?
Naja, die Verhaftungsszene am Anfang des Buches ist mir selber passiert. Und das hat mich auch über Jahre beschäftigt. Also die haben mich nur ein paar Stunden verhört, haben halt Geruchsprobe genommen, Fingerabdrücke und wollten wissen, wo ich an einem bestimmten Tag gewesen bin. Ich hatte keine Ahnung, was die von mir wollten. Das lag auch schon 2 Monate zurück, ich konnte mich nicht erinnern. Aber ich hatte halt Angst, dass die mich da behalten. Die haben mich aber am gleichen Tag wieder heimgeschickt und ich wusste aber nicht, was da eigentlich los war. Und irgendwann habe ich halt angefangen rumzuspinnen, was diesem Menschen, der da verhaftet wird, andernfalls hätte passieren können. Und ich habe halt diesen Text geschrieben, der eigentlich vielleicht eher eine Parabel ist. Es geht natürlich nicht um die DDR, sondern um gewisse Mechanismen in der Diktatur an sich, ne? Und vor allem um die, ich habe halt die Willkürlichkeit der Machtausübung, habe ich halt versinnbildlicht in diesem Schachspiel sozusagen. Also da werden einfach, weil man einen Schuldigen braucht, halt 16 Leute verhaftet und dann spielen die halt ihr Schachturnier und jeder der Geheimdienstoffiziere hat halt einen Häftling, der ihm zugeordnet ist. Und wer das schon Turnier gewinnt, in Anführungszeichen, wird dann halt hingerichtet. Ne? Und, und auch der Schluss ist ja sehr überraschend und absurd und entspricht aber auch den Mechanismen, die halt in einer Diktatur vorhanden sind. Vor allem, weil ja die Geheimdienste auch oft Staat im Staat sind. Die machen ja auch ihre eigenen Regeln.
Naja, und damit triffst du ja auch das Wesen hervorragender oder guter Literatur. Das ist auch ein abgenutzter Begriff schon heutzutage, dass man eben nicht so, also es ist keine Betroffenheitsliteratur im besten Sinne, sondern es hebt eben ab und könnte auch in einem ganz anderen Land spielen, in einem lateinamerikanischen oder man denkt natürlich auch an Kafka, ist ganz klar, wobei da keine Schablone zu erkennen ist, ne? Sondern das ist nur diese Situation, in der sich der Ich-Erzähler befindet und aus der er sich nicht befreien kann. Wir haben sehr viele Bücher, über die wir reden könnten. Wir können das natürlich nicht alles abarbeiten, ist klar. Mich interessiert auch, wie bei anderen Autoren, wie bei dir so ein normaler Arbeitstag aussieht. Bist du ein Frühaufsteher oder eher ein Nachtmensch? Schreibst du jeden Tag? Brauchst du bestimmte Motivationsschübe? Bist du diszipliniert? All diese Dinge. Vielleicht kannst du ein bisschen darüber erzählen. Ich denke, das interessiert andere auch, denn es gibt ja viele, die sich schriftstellerisch betätigen und vielleicht nicht immer so vorankommen und dann zweifeln und verzweifeln.
Nein, bei mir ist so, ich stehe um 6 auf, mache eine Stunde straff Sport, setze mich an meinen Rechner, arbeite 4 Stunden durch, schreibe 2000 Wörter, dann mache ich eine kurze Mittagspause. Nein, in Wirklichkeit sieht es halt anders aus. Ich habe auch gerade ein Büchlein auch darüber veröffentlicht, Kruzifünfer oder wie man keine Geschichte schreibt. Da geht es darum, eigentlich der Klassiker, dass der Ich-Erzähler eine Geschichte schreiben will. Der hat sich das fest vorgenommen für diesen Tag, hat auch schon ein Thema, aber wird halt den ganzen Tag ständig gestört. Das ist halt sehr lustig, aber es ist durchaus in der Realität auch so. Wenn man Freiberufler ist und zu Hause arbeitet, muss man halt den Tag sich selber strukturieren, was manchmal nicht einfach ist, weil man kann ja nicht steuern, wann jemand anruft und all diese Dinge, wann die Post klingelt und so. Im Gegensatz zu anderen Autoren bin ich nicht so ein festgelegter Arbeiter. Es gibt ja Leute, die setzen sich halt wirklich von 8 bis 12 an den Schreibtisch und schreiben 1000 Wörter und dann machen sie Feierabend oder so. Das könnte ich gar nicht. Also ich bin halt mehr so ein Phasenmensch. Ne? Ich habe halt, wenn ich eine Phase habe, wo ich an etwas arbeite, dann mache ich halt eigentlich auch in der Zeit überhaupt nichts anderes. Dann denke ich 24 Stunden am Tag nur an den Text. Was natürlich auch nur geht, wenn man allein lebt. Ne? Also das ist für mich der große Vorteil, jetzt allein zu leben, dass ich da keine Rücksicht nehmen muss. Ne? Ich muss da nicht zu einer festgelegten Zeit am Tisch sitzen zum Essen oder irgendwas. Ich muss kein Kind mehr von der Schule abholen und so. Ich kann dann halt wirklich, ich kann dann auch Telefon ausschalten oder so, sagen, jetzt, ich denke nur, bin ich nur noch in dem Text drin. Ne? Und es ist aber auch anstrengend, wenn man das über 2, 3 Wochen macht oder noch länger. Und dann braucht man halt auch erstmal eine Pause.
Ja, ganz klar.
Und was für mich auch sehr wichtig ist, ist prinzipiell Bewegung. Ich bin halt gerne in der Natur, vor allem im Sommer, wo es einem sowieso viel leichter fällt, rauszugehen. Und vieles beim Schreiben hat für mich auch mit Spazierengehen zu tun. Also beim Spazierengehen kriege ich tatsächlich die besten Ideen. Oder wenn ich irgendwo an der Stelle festhänge, wo einem einfach das nächste Kapitel, die Formulierung des nächsten Absatzes oder so, da steckt man ja manchmal fest und denkt, ja, ich komme jetzt hier an dem Schreibtisch einfach nicht weiter. Dann einfach Jacke an, in den Wald gehen, dann kommt das von ganz alleine, dann löst sich der Knoten sofort auf. Ne? Damit habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Und früher hatte ich dann halt immer einen Stift und einen Zettel dabei, heute habe ich mein Handy dabei. Auch wenn ich es nicht gerne in den Wald mitnehme, aber es ist halt unheimlich praktisch. Das kann ich halt als Diktiergerät missbrauchen.
Und du sprichst dann auch direkt da Notizen oder schon Text?
Ja, ich spreche das in so eine Notiz-App und dann das wandelt sich ja gleich in Text um. Den kann ich dann per E-Mail oder so nach Hause schicken. Und dann, wenn ich nach Hause komme, habe ich den Text da und kann den bearbeiten.
Da hast du immer noch das gute Gefühl, dass du auch gearbeitet hast. Also du musst dir ja selber gegenüber nichts beweisen, dass du jetzt sagst, ich muss jetzt 8 Stunden am Tag arbeiten, sonst habe ich nicht gearbeitet. Nicht gefordert.
Nee, ich mache das überhaupt nicht an der Zeit fest, an wie viele Stunden oder so. Für mich ist entscheidend, dass ein guter Text entsteht. Wie der entsteht, ist völlig zweitrangig.
Ja, apropos, also mir fällt jetzt gerade noch ein, du hattest mal ein Projekt, da haben wir uns auch mal getroffen auf dem Café, wir machen das ja ab und zu, Beschreibung einer Ecke. Da hast du dich in Weimar auf den Theaterplatz gesetzt und das über eine längere Zeit, jeden Tag ganz diszipliniert und hast die Leute beobachtet und dann darüber was geschrieben.
Ja, ich saß genau dort an dem Café mal mit einer Jugendbuchautorin aus Hessen, die zu Besuch war. Und ich habe so gesagt, ja, die Zeichner, die haben es doch gut. Die können sich einfach irgendwo hinsetzen und irgendwas abzeichnen, eine Skizze machen oder so. Ne? Und da hat sie gesagt, das kannst du doch genauso machen als Autor. Habe ich gesagt, das geht doch gar nicht. Und dann dachte ich, ich könnte es ja mal probieren. Und da habe ich halt mich da hingesetzt, möglichst immer an den gleichen Tisch in dem Café. Das ist da, wo die Uhr ist, ne?
Am Theaterplatz in Weimar.
Ja, da ändert sich ja immer mal, wie das heißt und so, ne, wer da drin ist. Und habe mich dann immer mit dem Kaffee dahingesetzt und einfach nur aufgeschrieben, was ich gesehen und gehört habe, ne? Auch was die Leute auf ihren T-Shirts haben und so. Und alles ist da unmittelbar eingeflossen, möglichst ohne, dass das in mir noch irgendwie verarbeitet wurde. Das wollte ich nicht. Und es ist ein total interessanter Text entstanden. Und mit dem habe ich dann auch mit einigen Studenten, die haben dann auch so Loop, kleine Filme dazu gemacht, Loops.
Du hast eine ganze Reihe Bücher mitgebracht. Ich fände es schön, wenn du unseren Hörerinnen und Hörern auch eine Kostprobe gäbest und was lesen würdest.
Also, ich würde gerne was aus dem Kinderbuch lesen. Matratzen zum Frühstück oder die erste intergalaktische Fußball-Weltmeisterschaft.
Das machen wir vielleicht ein bisschen später, okay, weil wir ja noch über Kinder- und Jugendliteratur reden.
Ja, also ich schreibe im Moment auch an satirischen Geschichten für Erwachsene. Das ist für mich meine Hauptarbeit sozusagen im Moment. Und da habe ich einen kurzen Text mitgebracht. Die Geschichte heißt Seltsame Lebensläufe. Zum Beispiel die Eintagsfliege. Sie hat in ihrem Leben nur eine einzige Aufgabe, die Fortpflanzung. Klar, wenn ich nur einen einzigen Tag leben würde, dann würde ich auch nur an das eine denken. Obwohl, nein, ich würde wahrscheinlich alles genauso machen wie in einem echten Leben. Sagen wir, ich käme gegen 7 Uhr zur Welt. Dann würde mein Leben ungefähr so aussehen. Erst einmal würde ich mir die Augen reiben und mich in Ruhe umschauen, um mich an meine neue Umgebung zu gewöhnen. Danach würde ich einmal kräftig schreien, damit mich jemand auf den Arm nimmt und durch die Wohnung trägt. Um 7.06 Uhr bekomme ich meine ersten Zähne. Meine ersten Schritte mache ich um 7.12 Uhr. Meine Eltern sind sehr stolz, weil die meisten Kinder erst 7.13 Uhr aufrecht stehen, manchmal sogar noch später. Als ich um 8.14 Uhr in die Grundschule komme, kann ich schon sehr gut sprechen und meinen Namen schreiben, wenn auch sehr krakelig. Irgendwann nach 10 Uhr würde ich meine mittlere Reife machen und mich dann noch gleich für das Abitur entscheiden. Die Berufswahl fällt mir nicht leicht, weil ich mich für viele Dinge ein bisschen interessiere, aber für nichts richtig. Ich studiere irgendetwas mit Verwaltung und die Zeit vergeht wie im Fluge. Mist, ich bin schon fast 5 Stunden alt und habe noch keinen Pfennig verdient. Nicht mal einen Cent. Ich denke mittags schon an meine Rente und entscheide mich deshalb perspektivisch für eine Beamtenlaufbahn. Ich werde Sacharbeiter im Amt für Zweckentfremdung und schwer einordnbare Vorkommnisse. Um 13.48 Uhr komme ich während einer Betriebsfeier einer Kollegin etwas näher. Es ist Liebe auf den 2748. Blick. Und bereits um 14 Uhr heiraten wir. Wir bauen ein Haus am Stadtrand. 14.18 Uhr bekommen wir Zwillinge, 2 Jungen. Eigentlich schon fast etwas spät, die meisten Frauen bekommen ihre Kinder noch vor 14 Uhr. Aber egal. Unsere Kinder sind gesund und die Familienplanung ist abgeschlossen. Wir machen immer wieder Urlaub in einem riesigen Erlebnispark und ich fahre die Jungs zum Fußballtraining. Gegen 18 Uhr sind die Kinder aus dem Haus. Die Kinderzimmer lassen wir erst einmal unverändert, bevor wir sie dann 18.36 Uhr umbauen. Das eine wird zum Gästezimmer und in das andere Zimmer baue ich meine Modelleisenbahn. Meine Frau und ich haben doch einige Schwierigkeiten, mit der neuen Lebenssituation zurechtzukommen. Und wir lassen uns gegen 19 Uhr scheiden. Meine Frau kündigt ihre Stelle im Amt, weil sie es nicht erträgt, mich jeden Tag zu sehen. Meine Kinder reden nicht mehr mit mir. Mein Arzt sagt mir, dass ich unter erhöhtem Blutdruck leide und dass ich meine Ernährung umstellen soll. Ich folge seinem Rat. 19.52 Uhr gehe ich in Pension. Ich kaufe mir ein Motorboot und fahre damit auf der Müritz herum. Trotzdem werde ich zunehmend depressiv und stelle meine Ernährung wieder um. Ich esse fast nur noch Tiefkühlpizza und Schokolade. Mein Arzt sieht mich traurig an und sagt, der nächste bitte. Meine Kinder reden zwar wieder mit mir, aber es liegen immer mindestens 6 Minuten zwischen unseren Treffen. Entschuldigung. Es geht mir immer schlechter. Kurz nach 22 Uhr ziehe ich ins betreute Wohnen. Nach ungefähr 3 Minuten Eingewöhnungszeit fühle ich mich dort sehr wohl und ich verliebe mich in eine meiner Mitbewohnerinnen. Sie heißt Agathe. Wir heiraten und machen eine Hochzeitsreise in die Antarktis. Wir fahren mit unseren faltbaren Elektromobilen durch den Schnee. Ein Megaspaß. 22.57 Uhr. Meine Frau erkennt mich nicht mehr. Meistens hält sie mich für ihren Sohn. Um 23.07 Uhr scheidet sie friedlich aus dem Leben und ich folge ihr bereits um 23.11 Uhr. Es war ein erfüllter Tag.
Ja, herzlichen Dank. Vielleicht können wir nachher noch eine weitere hören. Ich sehe, auf dem Stapel liegen noch einige. Du hast viele Bücher für Kinder vor allem und einige auch für Jugendliche. Das ist ja ein fließender Übergang. Ich möchte mich da auch nicht so festlegen, ab wann das Kind zum Jugendlichen wird, geschrieben. Wie findest du die Themen zu den Büchern? Also wenn man die Titel liest, Als der Lange seine gute Laune verlor, Kiri Wahl zählt die Sterne oder Die grüne Nudelsuppe spielt Geige. Das sind schon sehr ausdrucksstarke Titel und die Bücher, die auch immer eine philosophische Ebene bei dir haben, sind also im Gros der Kinderbücher und ich lese für meine Nichten und Neffen, wenn ich denen was schenke, auch immer noch Kinderbücher, was ja nicht jeder macht, aber ich will auch wissen, was ich verschenke. Das ist nicht immer leicht, also gute Bücher zu finden. Und deine Bücher, also da macht es einfach Spaß, sie zu lesen und natürlich auch sie zu verschenken, ganz klar. Also wie ist das mit den Themen zu den Büchern?
Naja, jedes Buch ist ja, hat ja eine eigene Entwicklungsgeschichte. Ne? Deswegen, ja, jedes Buch ist ja auch ein eigenes Kind und jedes entsteht auf eine eigene Weise. Bei meinen Kinderbüchern, ich sage immer sogenannte Kinderbücher, weil es ja auch Bücher für Erwachsene sind. Bei
ganz
mir
klar,
ist ja,
sind auch Bücher
ist
für Erwachsene.
Ja, die Grenze fließend. Es sind ja doch in der Regel keine Bücher nach Schema F, ne? Wie die oft in Serien vorhanden sind und so. Also viele meiner Kinderbücher sind tatsächlich auch durchs Radio entstanden, weil ich ja für den Ohrenbär ganze Radioserien, Geschichtenserien schreibe, die meistens 7 Geschichten sind, so die über eine ganze Woche reichen. Und einige dieser Bücher sind auch aus diesen Serien entstanden. Also manchmal ist es der Text einfach so, wie er im Radio gesendet wurde. Manchmal habe ich halt noch das erweitert und zum Beispiel Typisch Bär ist eins der Bücher, die ersten Radioserie waren. Die hab ich dann noch lange weitergeschrieben, bevor das veröffentlicht wurde als Buch. Und auch Die grüne Nudelsuppe spielt Geige, das war eigentlich meine allererste Radioserie, die ich für den RBB, damals noch Senderfreies Berlin, geschrieben habe. Und die Themen entstehen natürlich im Alltag logischerweise. An jeder Ecke gibt es ja Themen. Ne? Also man braucht ja nur mit offenen Augen und Ohren durch die Gegend zu gehen. Fürs Radio, weil ich halt sehr regelmäßig fürs Radio arbeite, das ist halt für mich auch ein wichtiger Teil meines Einkommens, habe ich halt immer eine Ideensammlung. Also wenn mir halt irgendwas einfällt, wo ich denke, das könnte eine gute Ohrenbär-Serie abgeben, schreibe ich das halt mir auf. Früher hatte man den Zettelkasten, heute hat man irgendwie eine Doc-Datei vielleicht, wo das alles drin ist. Und wenn ich denke, es wäre mal wieder Zeit, eine Radioserie zu schreiben, dann schaue ich da rein und suche mir eine Idee raus. Und so hatte ich zum Beispiel eine Idee, die heißt Agentur für Abenteuer. War nur so die Idee ohne irgendeinen Inhalt. Und nachdem jetzt zum Glück die Meldung kam, dass die Sendung Ohrenbär im nächsten Jahr weitergeht, die stand auf der Kippe, sollte halt dem Rotstift zum Opfer fallen. Und meine Redakteurin mich anrief und sagte, wir brauchen dringend Texte. Da habe ich mich daran wieder erinnert und habe da halt eine Serie geschrieben, die heißt Ein Frühling voller Abenteuer und die im Frühling dann gesendet wird.
Vielleicht müssen wir noch was zur Reihe Ohrenbär sagen, die nicht alle kennen, vermute ich. Die ist vom RBB und vom WDR. Und der WDR ist jetzt leider ausgestiegen, hast du mir erzählt.
Ja, und der NDR ist noch dabei.
NDR
also
ist noch dabei.
Früher war auch der MDR, der Mitteldeutsche Rundfunk, wohl dabei. Aber die sind schon lange ausgestiegen.
Und das ist eine Reihe, die geht so wie viele Minuten und für an welches Altersspektrum etwa richtet die sich?
Eigentlich an Kinder von 5 bis 10 Jahren so ungefähr. Aber also Erhebungen haben ergeben, dass über die Hälfte der Zuhörer Erwachsene sind, die halt auch allein da sitzen, jetzt nicht nur mit ihren Kindern.
Sondern wie bei der Sendung mit der Maus.
Ja, so ungefähr, genau. Nee, weil halt die Qualität auch wirklich sehr hoch ist. Ne? Also es sind tolle Schauspieler. Also ich hatte schon mit Otto Sander, Katharina Thalbach und so viele, viele, Rufus Beck jetzt, viele gute Schauspieler, die das auch gerne machen. Ne? Die könnten, wenn sie in der Zeit woanders arbeiten würden, würden sie deutlich mehr verdienen, aber die machen das auch gerne für diese Sendung. Und ja, die gibt es jetzt schon seit 1987 und am Anfang zum Beispiel auch mit Walter Moers und so, der da auch viel geschrieben hat am Anfang. Ja, und das ist so konzipiert, dass es immer am Abend 10 Minuten, eine 10-Minuten-Geschichte gibt, aber in einer Serie mit denselben Figuren über eine Woche meistens, von Montag bis Sonntag, ist halt so eine Geschichtenserie zu hören. Inzwischen hat sich das Hörverhalten natürlich geändert. Inzwischen kann man die Geschichten dann auch insgesamt in einer Datei im Internet abrufen. Ne?
Aber die Idee ist ja schon auch, also die jungen Hörer, an die es sich ja erstmal richtet, ja zum Dranbleiben zu animieren und dass die auch, das Zuhören hat ja auch was Disziplinierendes im positiven Sinn zu animieren und das gefällt mir ja am Radioformat sehr gut. Man kann ja nebenbei auch noch was anderes machen, also sich Fotos anschauen oder irgendwas und dabei zuhören, das geht ja beim Fernsehen alles nicht.
Ja, er ist halt Sandmann für Radio quasi.
Und ne? So. Du hast die Namen der Schauspieler erwähnt, die Vergnügen hatten. Das kann ich mir gut vorstellen. Also bei deinen Geschichten, weil das einfach Vergnügen macht, die zu lesen. Und dann macht es natürlich auch viel mehr Spaß, die zu lesen und zu sprechen als Schauspieler, als Sprecher. Mir ist es oft so gegangen bei der Auswahl, bei der Suche von und nach Kinderbüchern, dass ich ganz tolle Illustrationen gefunden habe, Josef Lada aus Tschechien zum Beispiel. Und dann liest man die Texte und ist entsetzt, weil die so banal sind.
Ja.
Also das ist auch eine Sache, ich denke, für dich war es immer nicht so schwer, gute Illustratorinnen oder Illustratoren zu finden für Bücher, die kleine Reihe, an die ich da denke, ich weiß nicht, ob die überhaupt einen Namen hat, aber das sind die Geschichten, die in der Zeitschrift Gecko erst veröffentlicht wurden und dann zu einem beziehungsweise 3 Büchern gewachsen sind. Sind die alle in der Zeitschrift Gecko erschienen, die Sachen?
Ja, ja, also die aus dem ersten Buch, Die verrückten Tiere, das habe ich ja dann mit Ina Hattenhauer als Buch gemacht. Es ist eigentlich Bilderbuch, aber es ist mehr ein Geschichtenbuch, 12 Geschichten mit 12 Bildern. Genau, das ist zuerst in der Zeitschrift Gecko erschienen, ja.
Und diese verrückten Berufe, da, wie hieß das Buch nochmal?
Der Wolkenkratzer schwingt die Bürste.
Genau, der Wolkenkratzer schwingt die Bürste und es gibt da verschiedene Tiere. Also ich erinnere mich an die Beutelratte, die am Band im Supermarkt stehen muss, ganz hinten und muss die Beutel einpacken. Und
genau.
Ich glaube, die träumt irgendwie auch von Windbeuteln und solchen Dingen.
Ja, ja, da ist halt viel Wortspielerei dabei.
Naja, aber das gehört ja dazu und Kinder lieben ja sowas auch.
Ja, und ich habe halt da mit Ina Hattenhauer die absolut passende Illustratorin. Ne?
Ja,
also lebt ja auch in Weimar. Wir haben in Weimar einige gute Illustratoren, die wirklich so spitzenmäßig sind.
Ja, und dann gibt es noch Der Wolkenkratzer schwingt die Bürste und
genau, das sind die 12 ungewöhnliche Berufe.
Und kommt die Kuh aus Kuba?
Kommt die Kuh aus Kuba, ja. Die 12 wichtigsten Erfindungen aller Zeiten, zum Beispiel die Kuh.
Also alles Verschenk- und Leseempfehlungen.
Ja, den Wolkenkratzer nicht, den gibt es leider nicht mehr zu kaufen.
Ja, das ist sehr schade.
Verlage agieren ja nicht immer logisch. Da hat der Verlag einfach keine Neuauflage gedruckt, obwohl das Buch vergriffen war. Und auch sehr gefragt, also auch antiquarisch nirgends ein einziges Exemplar. Das ist natürlich sehr traurig.
Vielleicht liest du noch einen kleinen Text. Ich sag noch mal was zu den Matratzen zum Frühstück. Du hast nämlich einige Bücher zum Thema Fußball geschrieben. Und zwar gehört dazu die Fußballmeister aus dem All und Matratzen zum Frühstück über die erste intergalaktische Fußballweltmeisterschaft. Und aus dem Buch liest du jetzt ein Kapitel.
Genau, das war auch ursprünglich eine Ohrenbär-Serie, die ich schon zur WM 2006 in Deutschland geschrieben habe. Da hatte mich meine Redakteurin drum gebeten und ich dachte, ja, für so relativ kleine Kinder eine Fußballgeschichte ist schwierig, ne? Und dann dachte ich, ja, warum nicht über Fußballer von anderen Planeten was zu schreiben. Die Geschichte ist so, dass halt auf der Erde die erste intergalaktische Fußball-Weltmeisterschaft stattfindet, wo verschiedene Planeten teilnehmen. Und für das Buch habe ich noch eine Figur erfunden, heißt Toni, ein Jugendlicher, der dieses ganze Turnier organisieren soll, weil sein Vater das eigentlich machen sollte und aber nicht mehr abkömmlich ist. Und er ist eigentlich völlig überfordert mit der Aufgabe. Kapitel 6. Toni wusste gar nicht, was er zuerst tun sollte. Eines der größten Probleme war die Verpflegung der Außerirdischen. Besonders schwierig war das bei den Spielern des Planeten Weiß, ach so Weiß. Auf diesem Planeten war alles weiß. Das Gras, die Bäume, auch die Menschen. Selbst die Kinder hatten dort schon weiße Haare. Die Bewohner dieses komischen Planeten wurden auf der Erde nur die Weißen genannt. Noch komischer als ihr Aussehen waren ihre Essgewohnheiten. Sie ernährten sich nämlich ausschließlich von Matratzen und Bilderrahmen. Dazu tranken sie am liebsten weiße Cola. Manchmal auch ein Weißbier, wenn sie was zu feiern hatten. Die Weißen brachten von ihrem Planeten auch viele Fans mit. Diese trugen weiße T-Shirts, weiße Schuhe und weiße Fanschals. Sie schienen sich zunächst gar nicht für Fußball zu interessieren, sondern vielmehr für Kunst, denn sie strömten augenblicklich in die Museen. Schnell wurde klar, dass sie sich keine Kunstwerke ansehen wollten, sondern nur die Bilderrahmen aufaßen. Sofort erteilte man allen Bewohnern des Planeten Weiß, ach so Weiß, Museumsverbot. Daraufhin gingen sie in die Bettengeschäfte und knapperten an den Matratzen herum. Und die weißen Spieler benahmen sich nicht besser als ihre Fans. Schon nach 2 Tagen hatten sie in ihren Hotelzimmern sämtliche Matratzen und Bilderrahmen aufgegessen und sie forderten Nachschub. Der Küchenchef des Hotels raufte sich die Haare, als ein Gast geschmorte Latexmatratze in Weißbeinsoße bestellte und rief: "Was für ein Skandal, ich kündige!" Die Weißen waren aber nicht die einzigen, die aus dem Rahmen fielen. Da waren zum Beispiel die Spieler des Planeten Klepp, die sich nur von Insekten ernährten. Sie wurden in den Tropen untergebracht, mitten im Urwald. Somit konnten sie sich ihr Essen beim Spazierengehen selbst besorgen. Ganz besonders seltsame Gestalten waren die Gegenteilmenschen. Sie fielen nicht durch ungewöhnliche Lieblingsspeisen auf, aber ihr gesamtes Verhalten war äußerst sonderbar. Der Planet der Gegenteilmenschen war ihnen hohl und sie wohnten nicht auf dem Planeten, sondern in ihm. Warum sie das taten, wussten sie selbst nicht. Jedenfalls waren sie ziemlich blass. Und vor allem, sie sagten immer das Gegenteil von dem, was sie meinten. Deshalb war es schon ziemlich schwer herauszufinden, was sie eigentlich wollten. Wenn einer von ihnen Hunger hatte, rief er den Zimmerservice an und sagte: "Ich bin satt, bitte bringen Sie mir nichts zu essen." Wenn sie müde waren und schlafen wollten, hängten sie an die Hoteltür ein Schild mit der Aufschrift "Bitte stören". Die Hotelangestellten brauchten ziemlich lange, bis sie sich daran gewöhnt hatten. Die Spieler eines anderen Planeten aßen nichts anderes als Döner. Das lag vielleicht daran, dass ihr Planet die Form eines Dönerspießes hatte. Es war naheliegend, diese Mannschaft in Kreuzberg einzuquartieren. Dort fühlten sie sich sehr wohl. Sie liefen herum und sagten jedem, der es wissen wollte, und auch jedem, der es nicht wissen wollte: "Nicht schlecht hier in Kreuzberg. Aber bei uns zu Hause gibt es die besten Döner der Galaxis. Komm doch mal vorbei, die musst du probieren." Ganz anders und völlig pflegeleicht waren die Irgendwasser. Sie waren äußerst genügsam und praktisch mit allem zufrieden. Ein typisches Gespräch in einem Restaurant zwischen einem Irgendwas und einem Kellner sah ungefähr so aus. Guten Tag, mein Herr, haben Sie schon gewählt? Ja, bitte bringen Sie mir irgendwas. Und als Beilage irgendwas. Möchten Sie auch ein Dessert? Gute Idee, ich nehme, lassen Sie mich überlegen, irgendwas. Und was wollen Sie trinken? Irgendwas bitte. Sehr wohl, der Herr, eine gute Wahl. Der Kellner eilte davon und rief in die Küche, einmal irgendwas, aber schnell. Einmal freundete sich ein Irgendwas mit einem dieser Gegenteilmenschen an. Sie diskutierten lange darüber, wie sie den Abend verbringen würden. Am Schluss machten sie einfach das Gegenteil von irgendwas. Das war völlig unkompliziert und deshalb waren diese Irgendwas auch sehr beliebt. Sie machten niemals Ärger und waren immer höflich. Und wie schon gesagt, sie aßen, was auf den Tisch kam, ohne herumzumeckern. Obendrein sahen sie auch noch blendend aus, sodass sie das Interesse vieler Erdfrauen erregten. So kam es schon in den ersten Tagen zu zahlreichen Verlobungen. Denn wenn eine junge Erdfrau einen irgendwas fragte, was wollen wir zusammen unternehmen, sagte dieser natürlich, irgendwas. Dann konnte sie wählen zwischen Eis essen, Kinobesuch, Bowling oder heiraten.
Was ich vergessen habe, bisher zu erwähnen, ist, dass deine Bücher in zahlreiche europäische Sprachen übersetzt wurden, auch in außereuropäische Sprachen vielleicht?
Ja, mehr in außereuropäische, also asiatische
Asche Sprachen. Asche auf mein Haupt.
Also aber Italienisch und Französisch.
Bei Typisch Bär hatte ich nur gesehen, ins Tschechische und ins Russische.
Ja, stimmt, ja.
Aber auch in andere Sprachen, also.
Ja, auch so durchaus in klein, auch in Niederländisch zum Beispiel. Und
kriegst du da eigentlich mal eine Rückmeldung, wie die Rezeption deiner Bücher im Ausland ist? Das ist sicher nicht so ganz einfach.
Nee, nicht sehr viel. Also ich weiß nur, dass ich in Korea ziemlich viele Leser habe anscheinend. Aber das habe ich auch nur durch Zufall erfahren. Also man kriegt da eigentlich wenig mit. Ne? Du kriegst halt immer vom Verlag die Abrechnung. Einmal im Jahr, zum Beispiel vom Jungbrunnen Verlag in Wien, die haben ja die meisten meiner Bücher ins Ausland verkauft sozusagen. Und da sieht man halt ja, wie viel gekauft worden sind und so, wie viel. Und wenn eine neue Lizenz verkauft wird und so. Aber so richtig Rückmeldungen bekommt man eigentlich nicht.
Also das liegt vermutlich daran, inwiefern ein Verlag auf diesem Sektor aktiv ist. Ob er Bücher aktiv auch als Lizenzen verkauft, denn die Übersetzungen werden ja nicht von dem Verlag gemacht, der das verlegt hat, sondern dann von einem anderen Verlag. Ja. Und der muss ja erstmal davon Kenntnis haben, dass es das Buch im Original, sprich auf Deutsch, gibt.
Ja, und da ist der Jungbrunnen Verlag, bei dem ich ja meine ersten Kinderbücher gemacht habe, aktiver als andere Verlage. Also ich habe festgestellt, auch größere Verlage, dass die oft sich auf das Lizenzgeschäft nicht so konzentrieren. Vielleicht ist denen das zu langwierig einfach, ne? weil man ja doch jedes halbe Jahr neue Bücher rausbringt, dann konzentriert man sich auf die. Aber ich finde das mit den vielen Übersetzungen natürlich toll. Also es ist einfach schön als Autor, wenn du siehst, ja, du kriegst aus China und Brasilien und überall deine eigenen Bücher geliefert. Das ist sehr herrlich, ne? Und ja, also ich krieg manchmal Post aus Russland zum Beispiel, ne, von Schülern oder so, die Bücher gelesen haben, ja. Aber also Leserpost so aus dem Ausland ist relativ wenig.
Ja, weil das vielleicht auch generell so das Problem ist, dass sich Kinder nicht unbedingt trauen, einem Autor zu schreiben.
Das auf jeden Fall, ja.
Also ich habe das als Kind auch mal gemacht. Da habe ich Knabes Jugendbücher unter anderem gesammelt und habe mal mit meinem Bruder Hans Krause geschrieben. Wir waren natürlich, wir haben in der Hoffnung geschrieben, dass er uns vielleicht noch ein anderes Buch von sich schenkt. Und er hat uns einen langen Brief geschrieben über den Wert des Altstoffsammelns. Das fanden wir nicht so lustig. Aber rückblickend ist es natürlich ein schönes Dokument, auch das zu haben.
Ne? Auf jeden Fall. Ja, ich kriege halt oft Post von ganzen Schulklassen.
Ja, aber das ist ja toll, wenn das heißt, dann hat die ganze Klasse das jeweilige Buch gelesen.
Ja, ja, und zum Beispiel bei diesem Buch mit den seltsamen Berufen, das finden die halt immer klasse, der Wolkenkratzer schwingt die Bürste, erfinden dann auch selber Berufe und machen dann teilweise auch selber ein Buch, was die mir schicken. Und ja, jetzt vor Weihnachten habe ich sogar ein Paket bekommen von der Bayerischen Schule mit Lebkuchen und allem Möglichen und so. Das war richtig toll.
Das ist wirklich toll. Wir haben auch noch gar nicht darüber gesprochen, obwohl unsere Sendezeit eigentlich jetzt schon rum ist. Also noch eine Geschichte zu lesen, wie angekündigt, dazu wird kaum noch die Zeit sein. Die sind ja doch ein paar Minuten lang, ne? Aber dann können wir unsere Hörerinnen und Hörer nur darauf vertrösten, dass das Buch bald erscheinen wird und dass sie es dann kaufen und lesen können. Vor der Hand müssen Sie mit Kruzi Fünfer, was sehr zu empfehlen ist, genau. Vorlieb nehmen. Das kriegen Sie in jeder guten Buchhandlung und können es natürlich auch im Internet bestellen.
Und im Frühjahr erscheint auch ein neues Fußballbuch von mir bei Jumbo Medien in Hamburg.
Ach ja, richtig, genau.
Da freue ich mich auch drauf. Zwillinge im Doppelpass. Das ist auch eine Ohrenbär-Serie, gelesen von Rufus Beck. Und die von Jumbo Medien waren so begeistert von der Serie, dass sie das halt gerne als Hörbuch machen wollten. Und aber auch als Printausgabe. Und da bin ich mal gespannt, wie das beim Publikum ankommt.
Ich danke dir ganz herzlich, dass du bei uns warst. Und
danke für die Einladung.
Über die Lesungen und die bestimmten Fairnisse, die es da zu bewältigen und zu bestehen gibt, etwa privat angebotene Nachtquartiere und dergleichen. Darüber müssen wir dann nochmal eine andere Sendung machen.
Das machen wir.
Danke fürs Kommen und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Literaturland Thüringen auf Radio Lotte. Jeden ersten Dienstag im Monat. 22 Uhr.